euch hier in Schweinfurt zu sein. Sehr angenehm. Und ich habe schönes Wetter mitgebracht aus Thüringen, wie es auch so sein soll. Ja, bevor ich euch liebe Grüße mitbringe aus der Gemeinde Stadtroda, möchte ich mich bedanken, dass ich heute hier mit euch Gottesdienst feiern darf. Gott ist groß und er hat uns lieb. Ich würde jetzt die Kinder nach vorne bitten und mit den Kindern eine kleine Kinderzeit machen. Wunderbar. Stört euch das jetzt, wenn ich im Hemd hier stehe? Ich kann auch Jackett anziehen. Ist okay so. Dankeschön. So, ihr lieben Kinder, ich möchte euch jetzt mal ein Lied vorsingen und dann erzähle ich euch noch eine Geschichte. Geht das in Ordnung? Wie ist dein Name? Wer? Rahel. Und du bist die? Ist egal. Und du bist die? Mirjam. Und du bist die?
Johanna.
Genau, Johanna. Johanna. Wenn ihr das Lied kennt, könnt ihr das ein bisschen mitsingen, ja? Schönster Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Marien Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. Schön sind die Felder, schöner sind die Wälder, in der schönen Sommerzeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Schön leucht die Sonne, schöner leucht der Mond, und die Sternlein allzu mal. Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner, als alle Engel im Himmelssaal. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben, doch Jesus lebt in Ewigkeit. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Habt ihr Jesus lieb? Wunderschön. Jesus hat euch auch ganz, ganz sehr lieb. Kennt ihr den Petru, der die Bananenplantage hatte? Kennt ihr nicht? Petru hatte eine Bananenplantage Und als die, der hat so schöne kleine Bananen, hat er gezüchtet. Die wollte er auf den Markt bringen und dort verkaufen. Und seinen Freunden welche schenken. Und da gab es einen Affen. Und der Affe, der ist immer in die Plantage gegangen und hat sich die Bananen geholt, die Reifen, und hat die gegessen. Wenn Pedro früh kam, dann war er ganz traurig und enttäuscht. Und da hat der Pedro gedacht, das geht so nicht weiter. Und da hat er sich so eine Vase besorgt, die unten so eine große Behälter hat und oben so einen kleinen, dünnen Hals dran. Und unten hat er da Bananen reingetan und hat abends die ganzen reifen Bananen abgenommen und hat diesen Behälter mit den Bananen befestigt in der Plantage. Und dann kam der Affe nachts und hat gar keine Bananen gefunden, außer in diesem Behälter. Dann hat er reingegriffen und wollte die Bananen rausholen. Und immer wenn er die Banane angegriffen hat, kam er mit seiner Hand nicht wieder raus aus dem Behälter. Hat er die Banane losgelassen, kam er wieder raus mit seiner Hand. Und hat er überlegt, wie komme ich an die Bananen ran? Ich habe Hunger auf diese leckeren kleinen Bananen. Und da hat er wieder reingegriffen und hat gezogen und gezogen und gezogen. Und dann hat er seine Hand verklemmt. Hatte zwar die Banane in der Hand, aber jetzt ging gar nichts mehr. Da kam Pedro dazu. Was hat Pedro gemacht? Hat den Affen genommen, weil er nicht die Banane loslassen wollte. Und da hat er den Affen genommen und hat ihn zum Zoopark gebracht. Und das ist manchmal wichtig, dass wir auch mal was loslassen können. Jetzt war der Affe im Zoopark, konnte nicht mehr in Pedro seine Bananenplantage die leckeren Bananen holen, weil er nicht bereit war, die Banane loszulassen und seine Hand wegzunehmen und auszureißen. Das ist wichtig, dass wir das lernen und dass wir wissen, manchmal muss man auch Dinge loslassen. Wollen wir noch beten? Möchtet ihr, dass wir noch beten? Miriam? Dann bete ich jetzt für euch. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns lieb hast. Die Johanna, die Miriam, die Rahel und uns alle. Und dass du schützend deine Hände über uns hältst. Und dass wir immer wissen dürfen, dass du bei uns bist, dass du uns führst und dass du mit uns gehst. Jeden Tag. Amen. So. Ihr habt ja schon in der Ankündigung gesehen, dass es mir heute in dieser Predigt um eine biblische Persönlichkeit geht. Und ich habe festgestellt, als ich mich mit diesem Mann, mit diesem Simson beschäftigt habe, dass es da sehr viele Ähnlichkeiten gibt zu unserer Adventgemeinde. Simson als der stärkste Mann, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. In der Bibel werden ihm ganze 4 Kapitel, ganze 4 Kapitel gewidmet, wo sein Leben uns geschildert wird. Etwa 20 Jahre lang übte er die Funktion als Richter in Israel aus. Er war ein von seinen Eltern erbetenes Kind. Simson. Simson, der von Gott in eigentlich eine große Aufgabe gerufen worden war. Er stammte aus dem Geschlecht der Daniter, also aus dem Stamme Dan. Geografisch lag dieser Stamm Dan gleich neben dem Philisterland. Die Israeliten hatten während der Zeit, in der Simson lebte, sehr viel Stress mit den Philistern. Es gab immer Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Ländern. Und als die Mutter schließlich ein gesundes Kind in ihren Armen halten konnte, war sie in der Verpflichtung, es als einen Gläubigen, zu einem gläubigen Menschen zu erziehen. Ein Engel hatte ihr im Vorfeld schon vielerlei Hinweise gegeben und sie zu verschiedenen Dingen aufgefordert. Das Kind, was sie zur Welt gebracht hatte, dieser Simson sollte ein gottgeweihter Retter sein. Er sollte Israel befreien. Und das war natürlich für diese Frau, für diese Mutter von Simson eine große und besondere Herausforderung. Und lasst mich jetzt nun einmal beginnen mit dem Versuch, einige vielleicht auch gewagte Parallelen des Lebens von Simson mit dem 170 Jahren unserer Freikirche zu vergleichen. Dabei möchte ich die Eltern von Simson vergleichen mit den Adventpionieren, inklusive unserer Prophetin Ellen White. Das Volk Israel könnte man symbolisieren mit gläubigen Menschen, die aber eigentlich nur noch gewisse Namenschristen sind und keine wirkliche Beziehung mit Gott leben. Das Land der Philister würde ich bezeichnen mit den abgefallenen Kirchen, vielleicht sogar dem Katholizismus oder auch eine Kirche unter der Leitung der Ökumene. Übrigens werden ja die Philister als ein Volk aus dem Meer bezeichnet. Sie waren ja ein Volk, was sich am Ufer des Mittelmeeres ansiedelte und somit dann zum Gegner der Israeliten wurden. Offenbarung 13 ab Vers 1, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, spricht ja auch von dem Tier aus dem Meer. Auf alle Fälle waren die Philister ein Volk mit ausgeprägtem Okkultismus und Götzendienst, deren Priester eine tägliche Huldigung des Götzenbildes vom Dagon zu verehren hatten. Als die Philister später einmal von den Israeliten die Bundeslade erobert hatten und neben den Götzenbild des Dagon aufstellten, zerfiel dieser in mehrere Teile. Das kann man nachlesen im 1. Samuel Kapitel 5, Vers 4. Aber das ist nicht Inhalt meiner Gedanken. Wir möchten jetzt, wie schon gesagt, einen Versuch unternehmen und ich bitte euch um entsprechendes Verständnis, wenn wir vielleicht da und dort in dem Leben des Simson ein Schriftstudium zu unserer Adventgemeinde aufzeigen. Wir beginnen im Richterbuch, Kapitel 13. Richterbuch, Kapitel 13, wenn ihr es mit aufschlagen wollt. Da wird berichtet, dass die Israeliten durch ihren Unglauben in die Hände der Philister gefallen waren. Ja, für mich ist das ein Bild, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Glaube ja eigentlich schon mit dem Beginn der Französischen Revolution der Atheismus auflebte, der wahre biblische Glaube, das christliche Verständnis verloren gegangen war. Viele gläubige Christen in den Kirchen wandten sich von ihrem Glauben ab, weil sie neuen Theorien nachjagten, sich öffneten. Unter anderem war es eine Theorie durch den deutschen Philosophen Karl Marx, der durch seine Bücher Das Kapital oder Das Kommunistische Manifest neue Wertvorstellungen in das menschliche Denken brachte. Ebenso auch der britische Naturforscher Charles Darwin, der mit seiner Evolutionstheorie den Glauben an einen Schöpfergott auf den Kopf stellte und die Erschaffung unseres Planeten in der Kreation leugnete. Und wie traurig ist das, selbst heute werden von vielen in der Adventgemeinde die 7-Tage-Schöpfung geleugnet. Und der Wiener Arzt Sigmund Freud, der auch in dieser Zeit ein neues Verständnis zur Wirkungsweise der menschlichen Psyche vorstellte. Ja, all diese Weltvorstellungen brachten die Menschen weit weg von einem Glauben an einen barmherzigen und liebenden Gott. Und genau in dieser Zeit bediente sich Gott verschiedener aufrichtiger und suchender Menschen, wieder die Bibel zur Hand zu nehmen und zu forschen, sich damit auseinanderzusetzen, etwa um 1830, 1840. Es begann alles mit Müller, der in der Bibel erkannte, dass Jesus wiederkommen wird. William Müller. Es ging weiter mit einem Ehepaar und manchen tiefgläubigen Methodisten, Baptisten, die in der Bibel forschten, den Sabbat erkannten und viele andere Dinge. Unter anderem auch die Gesundheitsbotschaft. Und darin sehe ich eine gute Parallele zu Richter 13, wo wir von diesem Manoah und seiner unfruchtbaren Frau lesen, dass ein Engel ihnen für den Sohn, der geboren werden soll, eine klare Botschaft geben. In Richter 13, Vers 4 heißt es, und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Leider war es damals zu dieser Zeit in Israel, dass man mit Alkohol und Drogen, ja, das waren ganz normale Dinge im Alltag, dass man unreine Dinge aß, das war selbstverständlich in Israel, obwohl Gott ihnen klare Botschaften gegeben hatte in 3. Mose 11 und vielen anderen Kapiteln. Hier muss der Engel die Frau, die Mutter des Simson, des zukünftigen Simson, darauf aufmerksam machen, nichts Unreines zu essen und keinen Wein noch starkes Getränk zu sich zu nehmen. Mehrere Visionen hatte Ellen White bekommen aufgrund der Tatsache, die Gesundheitsbotschaft für unsere Freikirche ganz neu zu entdecken. Und so erhielten unsere Adventpioniere Erkenntnisse Stück für Stück und Anweisungen aus der Heiligen Schrift. Und sie erkannten, wie wichtig es war, einen gesunden Lebensstil zu praktizieren, um unter anderem auch jetzt in diesen Zeiten das Immunsystem zu stärken. Und wir wissen heute aus den Schriften von Ellen White, wie wichtig diese Botschaften damals für unsere in Gründung stehende Gemeinschaft oder Bewegung, möchte ich sagen, war. Und wie traurig ich heute bin, wenn ich feststellen muss, dass ich möchte niemanden angreifen, aber dass so manche Dinge sehr, sehr lapidar gesehen werden und dass man diese Dinge nicht mehr ernst nimmt. In dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 569 habe ich dazu Folgendes gelesen. Das Verbot des Engels schloss alles Unreine in sich. Die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Nahrungsmitteln war nicht ein bloß zeremonielles oder eine willkürliche Verordnung, sondern gründete sich auf gesundheitliche Grundsätze. Auf die Beobachtung dieses Unterschiedes kann in hohem Maße die wunderbare Lebensfähigkeit zurückgeführt werden, welche Jahrtausende lang das jüdische Volk auszeichnete. Die Grundsätze der Mäßigkeit müssen weiter geführt werden als nur bis zum Gebrauch alkoholischer Getränke. Der Gebrauch reizender oder unverdaulicher Nahrung ist der Gesundheit oft ebenso nachteilig und sät in vielen Fällen den Samen für die verschiedenen Zivilisationskrankheiten. Wohl bemerkt, das hat Ellen White schon vor weit über 140 Jahren geschrieben. Auch die weiteren Gespräche, die zwischen Manoah, seiner Frau und dem Engel stattfanden, mögen Parallelen sein für die Erkenntnisse und die Visionen, die unsere Adventpioniere bekamen. Schließlich erkannten unsere Adventpioniere das Wirken des Heiligen Geistes im Geist der Weissagung als Gabe der Prophetie. Und dann geschah es das Wunderbare. Unsere Bewegung gründete sich vom 20. bis 23. Mai 1863 in Battle Creek auf einer ersten Generalkonferenz zur Kirche der siebenten Tagsadventisten. Der Name wurde Programm. Gleichzeitig wurden wesentliche Grundpfeiler für die gegründete Gemeinschaft festgelegt. Und wir sollten uns fragen, stehen wir heute noch zu diesen Pfeilern und leben wir heute noch diese adventistische Identität? Da ist erstens die Heiligtumslehre, die den Schlussdienst unseres himmlischen Hohen Priesters beinhaltet und der dreifachen Engelsbotschaft ihre besondere Bedeutung gibt. Da ist die Einhaltung und Beachtung des Sabbats als siebten Wochentages auf der Grundlage des vierten Gebotes nach 2. Mose 20, 8 bis 11. Da ist der Geist der Weissagung in der Gabe der Prophetie als das Zeugnis Jesu, welche in der Gemeinde der Endzeit zu einer klaren Offenbarung werden wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und das Warten auf die baldige Wiederkunft Jesu mit der Auferstehung aller Gläubigen. In Richter 13, Verse 24 und 25 lesen wir dazu: Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson, das bedeutet die kleine Sonne, die große Sonne ist Jesus Christus. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umherzutreiben. Im Lager Dans zwischen Zora, das ist eine Stadt in Dan, und Eshtalon, eine Stadt in Juda. Also man könnte sagen, als Simson heranwuchs, als die Adventbewegung gegründet war, begannen sie in unterschiedlicher Weise zu wirken und zu verkündigen. Das zentrale Anliegen war es damals, der Welt die Botschaft vom baldigen Kommen Jesu nahezubringen, ihnen die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Gleichzeitig begann man mit dem Aufbau eines adventistischen Verlagswesens, mit der Herstellung unzähliger Zeitschriften und Bücher. Man arbeitete an der Umsetzung der Gesundheitsbotschaft und des Bildungswesens. Und es entstanden in den folgenden Jahren um 1860, 70, 80 bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ein umfassendes Bildungswesen, viele Krankenhäuser mit soliden Ausbildungsprogrammen, Nährmittelfabriken und Reformhäuser wurden errichtet und dienten dazu, neben der Gesundheitsbotschaft die Verkündigung der biblischen Botschaft vom baldigen Kommen Jesu nahezubringen. Ja, Simson war nun erwachsen geworden und ging leider seine eigenen Wege. Diese führten ihn in manch sonderbare Richtung. Auch unsere Gemeinschaft war erwachsen geworden. Die erste Generation verstarb 1915, unsere Prophetin Ellen White, und viele, viele eigene, verschiedene Wege wurden gegangen. Aber lesen wir in Richter 14 ab Vers 1. Und Simson ging nach Timnat hinab, und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Doch sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson aber sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Nimm mir diese, denn sie gefällt mir. Und nun gingen verschiedene Brüder und Mitarbeiter in der Blüte stehend unserer Adventbewegung auf Abwege. Einer der führenden Leute war der Arzt John Harvey Kellogg, unter anderem der Erfinder der Cornflakes. Er begann, sich pantheistischen Lehren zuzuwenden, und mit seltsamen Bemerkungen über die Schöpfung ging er in eine völlig unbiblische Richtung. Er sagte zu seinem jüngeren Mitarbeiter Spicer: "Ja, Gott befindet sich auch in den Bäumen oder im Gras und alles, was uns in der Natur begegnet." An anderer Stelle äußerte Kellogg: "Gott wohnt in mir." Und das Schlimme war, Kellogg begeisterte mit diesen Ansichten viele, viele andere seiner Kollegen und Bekannten. Er folgte einer Logik mit seinen mysteriösen Ansichten, die in fernöstlichen Religionen stark verbreitet waren. Viele Leute waren von diesen Gedanken begeistert, ja sogar überzeugt, und ließen sich von seinen wirren Vorstellungen anstecken. Als er das Buch The Living Temple veröffentlichte, sagte er gleichzeitig vielen biblischen Lehren den Kampf an und lehnte die Heiligtumslehre ab. Und man erlebte eine erste große Krise in unserer Adventbewegung. Man sprach auch von der Alpha-Krise. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit diesen Dingen beschäftigt habt. Die Adventgeschichte ist hochinteressant, was sich da alles ereignet hat. Ich möchte noch einmal auf Richter 14, Vers 3 kommen. Da heißt es: "Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volke, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten ist?" Ja, und das ist auch sowohl damals als auch heute eine ernsthafte Frage, die hier dem Simson gestellt wird. Warum muss er ausgerechnet in das benachbarte Philisterland gehen, um sich dort eine Frau von den abergläubischen Volk zu nehmen? Ellen White warnte immer wieder vor solcher Art Bündnissen. Sie warnte immer wieder, diese Dinge nicht zu tun. Ja, viele Adventisten wissen heute nichts mehr von ASI, von AD oder anderen adventistischen Ministries, die eine hervorragende missionarische Arbeit tun. Sie können mit solchen Bezeichnungen nichts mehr anfangen. Was mich auch verwundert ist, dass viele Gemeinden gar nicht mehr wissen, dass unsere Kirche weltweit am Anfang jeden Jahres eine wunderbare Einrichtung hat, nämlich die 10 Tage des Gebets. Ich weiß, dass ihr das hier in Schweinfurt durchführt. Aber es gibt auch viele Gemeinden, die gehen während dieser Zeit, Anfang des Jahres, lieber zur jährlichen Allianzgebetswoche von den Kirchen. Und sie finden viele, viele Dinge, die von Kirchen durchgeführt und veranstaltet werden, völlig in Ordnung. Und sie begrüßen diesen Schritt hin zur ACK. Aber wie steht es dann mit unserer adventistischen Identität? Das ist ein Denken, wie wir es vom Simson hören, der auf die Frage seiner Eltern, gibt es denn keine Frau für dich unter deinen Brüdern hier in deinem Volk? Und Simson antwortet schließlich, nimmt mir diese Frau, denn sie gefällt mir und sie ist recht in meinen Augen. War denn Simson schon zu dieser Zeit blind, dass er nicht sehen konnte, welche Folgen es hat, sich mit einer ungläubigen Frau zu verheiraten? Sind auch wir heute als Adventvolk blind, wenn wir uns einlassen in manche Bündnisse? Für mich steckt in diesen wenigen Worten so viel Aktualität, was ich heute so erlebe, wie man es nicht deutlicher zum Ausdruck bringen kann. Eigentlich war ja Simson berufen zu einem Richter mit Führungsqualitäten und einem besonderen Auftrag. Aber diesen Auftrag nahm er nicht ernst. Er überschritt die vorgegebenen Grenzen mit der Begründung, nehmt sie mir zur Frau, weil sie meinen Augen gefällt. Überschreiten wir als Adventgemeinde nicht oft genug auch heute biblische Ordnungen und Gebote, weil uns manche Dinge eben gefallen, weil wir an manchen weltlichen Sachen gefallen haben, gefallen finden. Aber das darf jeder für sich selbst beantworten. Im Richter 14, Vers 4 steht dann, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Nun, das klingt etwas kontrovers. Diese Aussage können wir jetzt im ersten Augenblick nicht einordnen. Denn eigentlich sagt ja die Bibel immer wieder, in unterschiedlicher Hinsicht, das Verhältnis zwischen gläubigen und ungläubigen Partnern ist nicht gut, ist nicht biblisch. Aber eine Heirat, und das wollte hier der Simson, ist ja ein Vertrag zwischen zwei unterschiedlichen Partnern. Zwischen einem gläubigen Mann und einer ungläubigen Frau. Die Bibel warnt immer wieder davor und dennoch will man es nicht wahrhaben. Und sowohl im persönlichen Leben sieht man die Folgen nicht, kann man die Folgen nicht abschätzen, als auch als Adventgemeinde. Man geht einen Vertrag ein. Wir haben die Vollmitgliedschaft in Thüringen mit der ACK. Ihr habt in Bayern die Gastmitgliedschaft. Man bietet sich an in der christlichen Allianz und begibt sich damit in eine sehr gefährliche Position. Aber wie ist jetzt diese Hochzeit zu verstehen, wenn es im Vers 4 heißt, sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam? Gott führte Simson hier ganz eng hinein in das Philistergeschlecht. Nicht damit, dass er das heidnische Wesen und den heidnischen Glauben annehmen sollte, sondern damit er hier die Sache des Herrn vertreten sollte. Das heißt, wenn wir als Adventisten mit Andersgläubigen im Gespräch sind, uns mit ihnen austauschen, dann sollten wir Gottes Sache vertreten nach biblischem Verständnis. So hat Gott zu allen Zeiten seine Leute in anderen Kirchen und in die Welt hineingeführt, damit diese in einer besonderen Bewahrung die klaren Wahrheiten verkündigen sollten. Denn die Philister, die das göttliche Gesetz genau kannten, beobachteten Simson. Ihnen war bekannt, dass nach dem Gesetz Gottes jegliche fleischliche Bedürfnisse und Befriedigungen verurteilt wurden. So sollte Simson standhaft zu seinen Prinzipien stehen, um die göttliche Reinheit, Heiligkeit und Ehre zu demonstrieren. Ich denke, es ist auch heute für uns als Adventgemeinde wichtig, die biblische Erkenntnis auszuleben und in liebevoller Weise unseren Mitmenschen weiterzugeben. Dazu gehören auch unsere Kontakte zu den christlichen Menschen in anderen Denominationen. Jedoch schreibt Ellen White in dem Buch Patriarchen und Propheten, und auch das sollten wir immer wieder genau abschätzen und uns darüber Gedanken machen und uns das bewusst werden. Sie sagt, wer freiwillig solche Beziehungen eingeht, wird sich genötigt sehen, sich in einem gewissen Grade den Sitten und Gewohnheiten seiner Gefährten anzupassen. Die auf solche Weise zugebrachte Zeit ist schlimmer wie vergeudet. Es werden Gedanken gehegt und Worte gesprochen, welche dazu dienen, die Festung der Grundsätze niederzureißen und die Zitadelle der Seele zu schwächen. Ich denke, das ist eine nachdenkenswerte Aussage, die uns hier gegeben ist. Wenn wir weiter dann im Kapitel 14 lesen, erfahren wir, wie chaotisch diese Geschichte um die Heirat zwischen Simson und seiner Frau, seiner ungläubigen Frau aus dem Philisterland verläuft. Ja, bevor überhaupt das Hochzeitsfest zu Ende geht, wird Simsons Frau aus Angst und Panik zur Verräterin. Für mich übrigens auch eine Parallele in Bezug auf die Adventgemeinde. Die Adventgemeinde muss damit rechnen, dass die Verräter dann aus dieser christlichen Allianz herauskommen könnte. Das Leben des Simson war mit seinen verschiedenen Auseinandersetzungen ein ständiger Kampf, ob mit seinen Volksgenossen oder den Philistern oder eben auch mit einem Löwen. Wir lesen dazu in Richter Kapitel 14, Vers 5. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. So ist das auch mit Gottes Volk. Gottes Volk steht zur biblischen Wahrheit und kommt deshalb nicht aus dem Kämpfen heraus. Nur wenn wir unsere biblischen Maßstäbe ablegen, dann wird Satan Ruhe geben. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es als Symbolsprache, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, welche er verschlingen kann. Auch hier wollte der Löwe den Simson verschlingen, auffressen, töten. Doch wir lesen weiter im Richter 14, Vers 6. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Was kam über Simson? Der Geist des Herrn kam über Simson. Sollten wir uns nicht auch dem Geist des Herrn öffnen? Sollten wir nicht auch in schwierigen Situationen um das Wirken des Heiligen Geistes bitten? Gerade dazu, wenn wir ganz persönlich oder auch als Gemeinde unter den Angriffen des Löwen, des Satans stehen. Nur mit der Hilfe Gottes und dem Wirken des Heiligen Geistes werden wir die listigen Angriffe Satans abwehren. Nach Sacharja 4, Vers 6 heißt es, denn es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Nein, Simson blieb dieser Kampf gegen den Löwen nicht erspart. Er musste gegen ihn kämpfen. Doch durch den Geist des Herrn konnte er den Löwen besiegen. Es heißt, als ob er ein Böcklein zerrisse. Welch eine Kraft muss in den Simson vorhanden gewesen sein. Und Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Jawohl. Eine kämpfende Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Für mich ist das ein sehr charakteristisches Bild, wie Simson auf seinem Weg unbekümmert und mit fröhlichen Gedanken im Herzen plötzlich dem ihm begegnenden, brüllenden Löwen begegnet und tötet. Simson hatte nichts in der Hand, mit dem er sich wehren konnte. Er war nur auf sich angewiesen und auf das Wirken und die Kraft, die er durch den Geist bekam. Wie oft meinen wir als Laodicea-Gemeinde, wir sind doch reich, wir haben Überfluss, es mangelt uns an nichts. Das heißt, alle Weisheit, die wir besitzen, hilft uns nichts. Nicht die besten Verfassungen oder Satzungen, die wir uns ausdenken, helfen uns nicht weiter und können uns nicht erretten. Auch keine hohe Erkenntnis bringt uns voran. Ja, wir müssen eingestehen, wir haben nichts in der Hand. Wir sind völlig angewiesen auf Gottes Kraft und Beistand, auf seine Führung. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Gemeinden wieder vom Geist Gottes erfüllt sind. Und noch ein Gedanke, der mir in diesem sechsten Vers hier gekommen ist, da heißt es, sodass er den Löwen zerriss. Simson tötete diesen Löwen. Er hätte ihn ja auch verjagen können. oder hätte ja auch anderweitig sich dem Löwen entziehen können. Nein, er stellt sich dem Kampf und zerreißt ihn, tötet ihn und geht damit als eindeutiger Sieger hervor. Für mich ein Sinnbild für das Blut Jesu. Jesus Christus, der in keiner Sekunde gezögert hat und im Erlösungsplan nicht irgendwo überlegt hat, wie er das Ganze mit einem Plan B lösen könnte, sondern der sich diesem Kampf stellt und der völlig sich dieser, in völliger Hingabe, sich an das von mit Gott ausgemachte Verständnis hält. Nur durch dieses Blut Jesu am Kreuz haben wir den vollständigen Sieg über Satan und die Sünde. Und dann beschenkt Simson seine Eltern mit Honig aus dem Skelett des Löwen. Ja, wahre kämpfende Geschwister, die ihren Glauben in einer Beziehung mit Jesus Christus leben, können auch ihre Geschwister beschenken, so wie hier in dieser Begebenheit, die wir nachlesen im Richter Kapitel 14, Vers 9, wo es heißt, dass er davon, von dem Honig, nahm in seine Hand, er aß davon und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen auch von diesem Honig und sie aßen. Es wäre schön, wenn unsere Gemeinden wieder für viele Menschen ein Ort des Trostes und der Erquickung sein könnten. Eine Stätte, an der sich geistliche und körperliche Speise befindet. Ein Ort, wo wir geistlich und körperlich gestärkt werden. Damit wir Geborgenheit und Ruhe finden in diesen chaotischen Zeiten. Doch manchmal habe ich eher den Eindruck, unsere Adventgemeinden geben wie damals Simson den Menschen Rätsel auf. Sowohl was die einen als auch die anderen betrifft. Natürlich wird es immer Situationen geben, in denen die Streiter und Kämpfer für den Herrn in Konflikte verwickelt werden, so wie hier bei Simson. Doch dann ist es wichtig, dass wir keine Kompromisse eingehen. Leider wollen viele Christen und auch Adventisten in unserer Zeit sich immer mehr dem Zeitgeist anpassen, es den Mitmenschen recht machen, niemanden zu nahe treten, wie ihr das auch immer verstehen wollt. Warum? Weil sie es nicht aushalten, verhöhnt zu werden, belächelt zu werden oder vielleicht auch schlecht behandelt zu werden, verleumdet zu werden. Es ist natürlich für jeden ein Wunsch, angenommen zu sein, den breiten Weg zu nehmen, um anderen zu gefallen, ist überhaupt nicht anstrengend. Stromaufwärts zur Quelle zu schwimmen, das ist schwer. Das erfordert Kraft und Kampf. Kompromisse setzen jedoch den Maßstab stets herab. So sagt man den Menschen, was sie hören wollen, und man macht sich mit seiner Meinung attraktiv. Man sagt den Leuten, dass sie glauben können, was immer sie wollen. Ja, sie können auch so leben, wie immer sie es möchten, weil das so angenehm ist, weil das so entspannt ist. Viel anders oder wesentlich anders ist es, die Wahrheit zu verkündigen. Denn letztendlich ist es die Wahrheit, die uns frei macht. Jesus sagte einmal, nur die Wahrheit macht euch frei. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht unsere Moralvorstellungen abschwächen, um den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Denn man hört immer wieder die Aussage, du musst nicht an das ganze Evangelium Jesu glauben, um in den Himmel zu kommen. Es gibt viele Wege, die da dorthin führen. So, wie man immer sagt, schließlich führen auch viele Wege nach Rom. Aber das ist ein völliger Trugschluss. Es führt nur ein Weg in die Ewigkeit. Und das ist Jesus Christus. In dem Buch Die Sabotage des Christentums von innen habe ich folgende Aussage gelesen. Das ist übrigens von keinem Adventisten. Er schreibt, es ist unvermeidlich, dass liberale, progressive Christen inzwischen die Mehrheit bilden. Diese Veränderung können wir auch in allen Freikirchen feststellen. Heute werden konservativ-evangelikale Christen, die gegen postmodernen Relativismus und die HKM, also die historisch-kritische Bibelauslegung, protestieren, als die von gestern und altmodisch Abgestempelten bezeichnet. So etwas ist die Kultur der Kompromissbereitschaft. Und die hat Simson gelegentlich gesucht. Und deshalb wurde er auch in der Aufgabe seines Richteramtes nicht dem gerecht, was er als Aufgabe bekommen hatte. Wo er mitunter große Siege hätte verzeichnen können. Immer wieder gab es Begebenheiten, welche durch Kompromisse geprägt waren. So lesen wir in Richter Kapitel 16, Vers 1, und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Muss man sich vorstellen, als Richter von Israel. Ganz gleich, ich möchte das jetzt nicht weiter groß thematisieren, diese Geschichte zwischen Simson und der Hure. Ich möchte nur deutlich machen, dass auf keinen Fall Gott duldet, dass in irgendeiner Hinsicht geistliche Hurerei durchgeführt und vonstatten gegeben wird. Werden kann. Durch diese schmutzige Sache betrat Simson einen Weg, der zu einem jämmerlichen Ende führte. Kommen wir zum Ende. Zu einem schlimmen Ende. Da heißt es im Richter Kapitel 16, Vers 4, danach aber gewann er, Simson, eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Ob diese Frau, diese Delila, zu den Philistern gehörte oder arabischer Abstammung war, das geht aus dem Bibelabschnitt nicht eindeutig hervor. Der Bach Sorek, der durch das gleichnamige Tal floss, war zu einer Zeit, als Simson Richter war, der Grenzfluss zwischen Dan, zwischen den Israeliten also, und den Philistern. Der Name Delila bedeutet so viel wie verführerisch oder kokett, aber man kann auch sagen, die Schwache. So kam es, wie es kommen sollte. Die Philister wollten Simson endlich ein Ende machen. Sie wollten ihn endlich umbringen, besiegen, denn sie hatten von ihm genug. So boten sie Delila einen unschätzbaren hohen Betrag an. Im Vers 5 heißt es, dass jeder der Fürsten der Philister dieser Delila 1100 Silberlinge geben wollte. Es war ein sehr verlockendes Angebot. Wenn man bedenkt, Josef wurde damals für 20 Silberlinge verkauft nach Ägypten und Jesus wurde für 30 Silberlinge verraten von Judas. Hier geht man davon aus, dass es mindestens 7 Fürsten der Philister gab und jeder gab dieser Frau oder versprach dieser Frau 1100 Silberlinge. Eigentlich hätte ja Simson schon mehr als gewarnt gewesen sein können. Seine erste Frau hatte ihm bereits ein Geheimnis entlockt und es den Philistern verraten. Allerdings war er durch seine Heldentaten sehr selbstsicher und übermütig geworden. Bei uns Adventisten habe ich auch manchmal den Eindruck, dass wir sehr selbstsicher und übermütig uns darstellen. Demut wäre an dieser Stelle vielleicht auch etwas angebrachter. Dabei hätte doch Simson sich hier zurückziehen sollen. Aber er lässt sich auf diese Frau ein. Und dann lesen wir im Richter 16, Vers 16, als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, wurde seine Seele zum Sterben matt. Er wurde schwach. Und Vers 17 heißt es dann, so schüttete er ihr sein ganzes Herz aus und verriet ihr alles über sein Geheimnis. Ist das nicht schlimm? Ellen White schreibt dazu Folgendes, und ich denke, man kann es nicht besser ausdrücken. Sie schreibt, Simson, dieser heldenhafte Mann stand unter einem ernsten Gelöbnis, während seines Lebens ein Nazaräer zu sein, doch dadurch, dass er von Reizen einer unzüchtigen Frau verblendet wurde, brach er unbesonnen dieses heilige Versprechen. Satan wirkte durch seine Helfer, diesen Richter Israels zu vernichten. Er wollte, dass diese geheimnisvolle Kraft, die er besaß, die Feinde Gottes nicht länger einschüchtern sollte. Es war der Einfluss dieser unverschämten Frau, der ihn von Gott trennte. Ihre List war sein Untergang. Die Liebe und Hingabe, die Gott beanspruchte, gab Simson dieser Frau. Das war Götzendienst. So verlor er jeden Sinn für den heiligen Charakter und das Werk Gottes und gab damit Ehre, Gewissen und alle kostbaren Ziele auf, um der Leidenschaft und den Befriedigungen zu frönen. Geschrieben hat sie das vor 120 Jahren. Nachzulesen im Bibelkommentar auf Seite 81. Und so war es um Simson geschehen. Ein Mann hatte ihm im Schlaf seine 7 Haarflechten oder andere Bibelübersetzungen sagen Zöpfe abgeschnitten. Als nun Delila zu Simson sprach, Philister über dir, erwachte er aus seinem Schlaf und dachte, ich komme davon wie immer und brauche mich nicht mehr frei und brauche mich nur wieder frei zu schütteln. Doch er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Nachzulesen in Richter Kapitel 16, Vers 20. Daraufhin nahmen ihn die Philister gefangen, stachen ihm die Augen aus und führten ihn nach Gaza, hinab ins Gefängnis. Und in dieser prägnanten Aussage erkennen wir den momentanen Zustand auch für uns als Adventgemeinde. Was dachte Simson? Ich komme davon und werde mich durch meine eigene Kraft wie immer, wie die vorhergehenden Male, befreien. Was denkt die Adventgemeinde? Die Gemeinde Laodicea, ich bin reich und ich habe satt, ich habe im Überfluss, mir mangelt es an nichts. Was musste Simson feststellen? Er wurde gefangen genommen und war im Gefängnis, ein blinder und hilfloser Mensch. Was wird über die Gemeinde Laodicea ausgesagt? Und du erkennst nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ja, für mich eine sehr beeindruckende Parallele hier zwischen Simson und der Gemeinde in unseren Tagen. Sollten wir da nicht schleunigst die Ratschläge an Laodicea befolgen, damit wir uns nicht in diesem Zustand befinden, wenn Jesus wiederkommt? Sollten wir uns nicht Gedanken machen, warum wir uns mit diesem Zustand, in dem wir uns befinden, zufrieden geben? Im Leben des Simson hat sich diese Wende vollzogen. Er nutzte die Zeit im Gefängnis, um mit Gott ins Reine zu kommen. Dabei ging er in Reue und Buße und die Herrlichkeit der Vergebung konnte er in Anspruch nehmen. Und dann wissen wir, dass Gott ihm noch einmal diese übernatürlichen, die übermenschlichen Kräfte zur Verfügung stellte. Im intensiven Gebet konnte er diesen gewaltigen Kraftakt ausführen. So steht es im Richter Kapitel 16, Vers 28. Da betete Simson zu dem Herrn und sprach, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Male für meine beiden Augen rächen kann. Möge das auch unser Gebet sein, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns die Kraft gibt. Simson umfasst die beiden Mittelsäulen und bringt somit den Tempel des Dagon zum Einsturz. Diese beiden Säulen, die dort zum Einsturz gebracht werden, symbolisieren den Umbruch in Erweckung und Reformation. Und ich denke, wir brauchen als Gemeinden diese Erweckung, diese Reformation. Ja, es gibt verschiedene Auslegungen für diese beiden Säulen. Luther hatte sie einmal dazu gebracht und meinte, der Umsturz der beiden Säulen bedeuten aus dem protestantischen Verständnis heraus, das eine die heilige Messe und das zweite als das Zölibat der Priester. Andere Ausleger sehen die beiden Säulen als eine Symbolik von Sünde und Schuld. Ich denke, es ist einmal in meiner Ansicht von der Bedeutung her der Tod, der besiegt wird, und Satan, der Teufel, der besiegt wird. Beide hat Jesus Christus am Kreuz endgültig besiegt, als er ausrief, es ist vollbracht. Als Simson diese beiden Säulen einriss und der Tempel einstürzte, kamen etwa 3000 Philister bei diesem Fest zu Tode. Durch diesen letzten Kraftakt und Gottes Hilfe stürzte diese weltliche, okkulte Macht zusammen. Für mich ein Symbol dafür, dass Gott am Ende alles Böse zum Einsturz bringt, alles Böse vernichten wird. Dass Jesus Christus als Sieger hervorgeht und dass wir gut aufpassen müssen, dass wir dann nicht, wenn alles einstürzt, dort in diesem Tempel sind, sondern dass wir bei Jesus sind. Auch Simson kam zu Tode, und es ist ja die Frage, war Simson ein Selbstmordattentäter oder ein Märtyrer? Aus meiner Sicht sehe ich Simson nicht als Selbstmörder, denn er wird im Hebräer Kapitel 11 im Vers 32 unter die Glaubenshelden gezählt. Für ihn gilt die klare Zusage aus Hebräer 11, Vers 34, und damit möchte ich schließen, Kapitel 11 im Hebräerbrief, Vers 34. Denn etliche sind aus der Schwachheit kräftig geworden durch ihren Glaubenskampf. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir aus unserer Schwachheit heraus durch die Kraft des Heiligen Geistes kräftig werden in unserem Glaubenskampf und das Ziel erreichen. Ich wünsche uns, mit Gottes Hilfe erfolgreich zu sein, damit wir einmal gemeinsam bei ihm sein können. Amen.